Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Herzlich willkommen zu Natur 2.0, eine kleine Jubiläumsfolge. Heute Folge 25. Thomas, was sagen wir dazu? Es gibt uns jetzt schon 25 Folgen lang.
Wuhu, ich hätte noch mehr Jubel unterbringen können. Ich hätte mir vielleicht so eine kleine Tröte oder sowas noch holen können. Ich freue mich sehr.
Also
ich
wir sind wie immer nicht so gut vorbereitet auf solche Highlights.
Genau, also wir die Selbstwürdigung, das müssen wir noch lernen auf jeden Fall. Aber ich freue mich sehr und das fühlt sich noch nicht so an nach so vielen Folgen letztlich, weil 14 Tage dann doch ein gewisser Abstand sind, aber wir haben ja bald auch das Jahr voll. Auch das dauert nicht mehr lange.
Wir haben vorhin nachgeschaut.
Sehr gut. Also nur noch eine weitere Folge und dann haben wir ein weiteres Jubiläum. Das können wir beim nächsten Mal ein bisschen größer feiern. Ja. Bei der 26. Folge haben wir dann grob das Jahr voll.
Genau.
Sehr schön. Da gibt's dann Konfetti. Ja. Ich bin gerade richtig froh, Jana. Hier regnet es nämlich ordentlich. Und es ist phasenweise sogar Starkregen angesagt heute. Ach. In einzelnen kleinräumigen Situationen. Und das tut, glaube ich, so grundsätzlich gerade der Landschaft sehr gut und auch der biologischen Vielfalt. Denn die Medien sind, glaube ich, in den letzten Wochen wirklich ziemlich voll gewesen mit den Dürreereignissen. Das heißt, egal ob es jetzt irgendwie der Rheinfall war, der so wenig Wasser hatte wie das letzte Mal, ich glaube irgendwie März 1993 hatten sie genannt, so als Referenzjahr. Genau, ein Monat als Referenzjahr, wer kennt es nicht. Und gleichzeitig auch der Bodensee, der vielfach irgendwie genau in der Presse war, weil der Wasserstand einfach so unfassbar niedrig ist und das noch völlig konträr zu der Situation vor einem Jahr, wo der Wasserstand verhältnismäßig hoch war. Ja. Und wir uns wahrscheinlich auch alle noch daran erinnern, dass die positiven Meldungen da wirklich mal waren. Also es ja nicht so häufig ist, dass es richtig schöne Positivmeldungen gibt von der biologischen Vielfalt. Aber da war es dann letztlich so, dass wirklich mal das Dürreproblem kurzzeitig weg war, weil einfach genügend Niederschlag da war. Und jetzt gerade sieht es aber ganz anders aus.
Ja, die Karte von Deutschland ist, es ist rot.
Düsterrot. Genau.
Das ist ein bisschen wie in der Corona-Zeit. Der Rotton wird immer dunkler irgendwie.
Ja.
Aber jetzt sind wir auch im Lila.
Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Ich bin jetzt auch die letzten Tage draußen unterwegs gewesen, um Fotos zu machen und letztlich die Forschungsprojekte ans Laufen zu bringen in vielen Fällen. Und bin auch ein bisschen rumgereist. Das heißt, ich bin auch so quer in Norddeutschland an allen möglichen Stellen unterwegs gewesen und sowas. Und so richtig krass habe ich die Dürre da jetzt nicht wahrgenommen. Aber auch nur, weil ich diese ganzen Lebensräume natürlich nicht kenne zu jedem Zeitraum irgendwie. Aber ja, ich denke, dass es einfach jetzt eine sehr gute Sache ist und ich bin gespannt, ob sich das so ein bisschen gibt mit der Dürre, weil letztlich das ja auch eine Begleiterscheinung ist, die jetzt zunehmend häufiger wird.
Ja, ich habe meine Osterfeiertage tatsächlich im hohen Norden Deutschlands verbracht. Und ich muss sagen, die Dürre geht mir konsequent aus dem Weg. Also es ist, kann ich jetzt sehr, kann nicht so bestätigen, meine ganz persönliche Erfahrung, aber das heißt natürlich nichts.
Genau, alle jammern rum und du musst die ganze Zeit mit dem Regenschirm.
Ich finde den Regen zielsicher, Thomas, keine Sorge.
Ja, ich habe für heute auf jeden Fall auch einige Dinge mitgebracht und ich glaube, du hast auch einige Sachen mitgebracht, die wir besprechen können. Und nebst der Dürre wären es bei mir auf jeden Fall auch noch ein paar News aus der letzten Zeit.
Ja.
Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich fange vielleicht einfach mal mit ein bisschen Werbung an. Und zwar für alle, die im Kreis, ich bin ja gebürtige Bielefelderin und also Ostwestfalen, ganz stolze, die vielleicht Lust haben, nicht nur mich mal zu treffen, sondern eben vor allem sich auch für das Thema interessieren. Und zwar veranstalten die Grünen eine Artenschutzkonferenz. Und da werden wir natürlich den Link auch dazu packen in Münster am 17.05. Und ein ziemlich cooles Programm und ich werde auch da sein und eben sprechen hier über unseren Podcast. Also es geht hauptsächlich auf der Konferenz eben um Artenschutz und wie Wissenschaftskommunikation dazu beitragen kann, vielleicht zu helfen oder auch nicht. Und genau, ich werde da ein bisschen reden über Gewässerökologie, Naturschutz, Artenschutz und eben aber auch unseren Podcast und was wir beide probieren hier zu erreichen. Genau, also wer da Lust drauf hat, wir werden es in die Shownotes packen, die Anmeldung. Auch relativ geringe Anmeldegebühren, unter 30 Euro. Ich glaube, es sind 10 oder 25 Euro. Genau, für den ganzen Tag. Ziemlich cooles Programm, wie ich finde. Also wie gesagt, am 17.05. ganztägig ist ein Samstag in Münster, organisiert von den Grünen. Das wäre meine Eigenwerbung. Und ich leite jetzt, weil ich das immer so schade finde, ich leite jetzt mal ein in Thomas' Eigenwerbung, weil Thomas ist ja, hat ja dieses Jahr, bringt ja ein Buch nach dem nächsten raus, ne?
Ach, stimmt, ja, ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
Und es ist, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, schon wieder ein neues Buch draußen. Thomas, was ist da los?
Es ist ein bisschen aus den Fugen geraten, sage ich mal, irgendwie so. Ich hatte ja mehrere Buchprojekte hintereinander und die sind aber insgesamt so gefallen oder haben sich so einzeln verschoben, dass jetzt so knapp in einem halben Jahr 3 Stück rausgekommen sind. Ist vielleicht ein bisschen unüblich, aber auch ein interessanter Start als Autor, würde ich mal sagen.
Ja, ein ziemlich geiler Start als Autor. Das kann man ja schon mal feiern. Also wir sind wieder wie bei der Folge hier. Ein bisschen mehr Eigenlob in dem Fall. Es ist tatsächlich auch ein Buch für jedermann und jede Frau, der gerne draußen unterwegs ist. Und zwar kommt es ja aus einer Reihe. Es gibt noch ein paar andere Themen, die jetzt da zusammen rausgekommen sind, der Naturführer. Und zwar kann man sich Pilze angucken. Übrigens auch ein Instagram-Account, den ich ziemlich cool finde. Pilzcoach Baden-Weiler, glaube ich, ist ihr Handle.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, ziemlich cooler Account. Ich bin ja ich liebe ja Pilze sammeln. Ne? Das ist eins meiner größten Leidenschaften im Herbst. Wobei ich jetzt durch sie auch mitkriege, dass man das auch durchaus ganzjährig betreiben kann. Also muss ich da vielleicht nochmal ein bisschen hinterherkommen. Und dann gibt es Vögel. Da habe ich den Instagram-Handle gerade nicht parat.
Ornithologie für Anfänger.
Wundervoll. Und wer war noch Nummer 3? Waren das
die Wildpflanzen? Die gibt es auch noch. Genau. Und genau, wir packen die Accounts auf jeden Fall in die Shownotes rein, und sodass ihr euch da auch ein bisschen umschauen könnt. Genau, und mich.
Mit den
Es ist ein Naturführer, das ist mein erster Naturführer.
Wer der Thomas macht, der Naturführer immer in Insekten. Besonders toll, ich weiß nicht, wer das kommentiert hat, unter deinem Post zu dem Buch war. Wie schwer ist es dir gefallen, das Ganze didaktisch runter zu reduzieren?
Genau.
Auf wie viele Arten sind es, die du da vorstellst in einem Naturführer?
103 Arten sind das. Das war letztlich ziemlich schwierig, muss ich sagen. Weil es natürlich eine Herausforderung ist, aus so knapp 34.000 verschiedenen Insektenarten in Deutschland so knapp 100 auszuwählen, die dann in das Buch mit einem vorgegebenen Rahmen so vom Konzept her reinpassen und die irgendwie diese Diversität widerspiegeln und genügend Arten drin haben, die ich cool genug finde, weil sie klein genug sind beispielsweise.
Also wahrscheinlich, ich muss mal reinschauen, voller brauner kleiner Käfer.
Ich glaube, es ist kein einzelner kleiner brauner Käfer drin.
Nein.
Ich glaube, nein, es ist doch sehr vielfältig geworden. Und genau, der Fokus lag halt so ein bisschen darauf, wie eigentlich bei so Naturführern grundsätzlich natürlich, dass man so ein paar Arten ja auch entdeckt irgendwie vor der eigenen Haustür. Egal, wo man jetzt wohnt, ob man jetzt in der Großstadt wohnt oder irgendwo auf dem Dorf. Und egal, wie viel man so um sich herum hat, sondern dann ist es natürlich immer vorteilhaft, wenn man irgendwie die Sachen mal immer entdecken kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich mir so Naturführer aus der Vergangenheit angucke, dass die schon sich immer so ein bisschen voneinander abgucken, was so an Arten auftaucht. Weil es tauchen halt immer nur die gleichen 5 Käferarten auf, so gesehen. Und Nashornkäfer entdecken gar nicht so viele, so sage ich mal, weil der gar nicht so häufig ist. Und ich finde, der muss dann auch gar nicht unbedingt in den Naturführer rein zum Beispiel. Und deswegen hatte ich jetzt da wirklich auch ziemlich freie Hand, um einfach mal irgendwie Arten auszuwählen, die zum Beispiel auch häufig sind, in Städten vorkommen oder so, aber den Leuten noch nicht so bekannt sind. Also beispielsweise kleinste Rüsselkäferverwandte, die dann nur an der Stockhose leben. Und Stockhosen sind ja relativ beliebt und verwildern ja zwischendurch auch so ein bisschen an Bordsteinkanten vor Hausfassaden oder sowas. Und dann habe ich immer Tipps gegeben, wie man diese einzelnen Arten entdecken kann. Und dann können die Leute eben auch Arten entdecken, die halt durchaus Besonderheiten sind oder die auch gefährdet sind oder sonst wie, aber eigentlich überall vorkommen. Man muss nur wissen, wie man sie sucht. Und das habe ich gemacht oder dann auch mal einen aktuellen Einblick gegeben, beispielsweise in die Situation von der Gottesanbeterin, weil sich das in den letzten Jahren sehr stark klimatisch geändert hat. Die breitet sich einfach auch aus in Deutschland. Genau solche Sachen. Ich habe irgendwie einen Erstnachweis von einer Citizen Science Plattform mit drin aus dem November 2024. Das heißt auch so ganz aktuelle Entwicklungen, wenn Arten neu irgendwie für Deutschland hinzugekommen sind oder so. Da gibt es dann Einblicke und das hat einfach irgendwie schon auch Spaß gemacht. Aber es war auch schon total schade, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, so jetzt muss ich irgendwie so bei den paar Fliegenarten belassen, weil es gibt insbesondere auch bei den Fliegen total coole Arten. Und es gäbe noch andere Arten, die wären mindestens genauso prächtig gewesen irgendwie. Also ich wollte auch so ein bisschen prachtvolle Insekten auch zeigen, weil ich glaube auch, dass so das Entdecken so von der einen oder anderen sehr prachtvollen Art, das macht auch einfach viel Spaß, wenn man das dann irgendwie wirklich mal live sieht und ganz bewusst wahrnimmt und so. Genau, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und das, was richtig cool ist, sind ganz viele Sonderseiten da drin. Ein Konzept, was sie sich dafür für diesen Nature Guide Insekten ausgedacht hatten, aber jetzt auch für die anderen Nature Guides bei Kosmos. Und zwar haben die sich gedacht, dass so quasi man selbst ja auch als ExpertInnen dann so durch das Buch durchführt, so als Protagonist. Und auf den Sonderseiten konnte ich dann so Tipps zum Insekten entdecken oder selbst Insekten vorkommen, melden oder sowas dann halt eben auch geben. Und bin dann eben mal darauf eingegangen, wie man das so alles machen kann, dass man Insekten in Städten auf Brücken suchen kann, dass man Insekten im Winter suchen kann. Selbst wenn Schnee liegt, kann man Insekten suchen. Und dass man einfach nur Bescheid wissen muss, wonach man guckt. Und dann wird man auch fündig werden. Also hat viel Spaß gemacht. Und vielen Dank fürs Überleiten. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch einen Werbeblock für das Buch drin. Genau, mich würde das natürlich sehr freuen. Und mir wäre es auch wichtig, wenn da sich so ein bisschen rumspricht, dieser Naturführer, weil es zum einen jetzt cool ist, als Insektenforscher mal so einen Start mit einem eigenen Naturführer auch zu haben, dass man den Leuten auch in die Hand drücken kann. Und er ist auch sehr erschwinglich geworden, was mich auch freut. Also das heißt, er kostet 16 Euro. Und hat wirklich eine tolle Qualität vom Druck auch irgendwie von den Bildern. Also ich bin da auch richtig happy mit. Und genau, würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch einen Naturführer zum gemeinsamen Entdecken zulegt. Schaut da mal rein. Könnt auch gerne in die Buchhandlung gehen.
Wenn Insekten nichts für euch sind, dann macht mit beim Team Pilze, Vögel oder Pflanzen.
Diese Option gibt es natürlich nicht. Also die Insekten muss man sich natürlich auch anschauen. Und wenn sie noch nichts für euch sind, dann sind sie danach wahrscheinlich was für euch.
Soll ich mich jetzt outen als jemand, der sich den Pilze kaufen wird und nicht den Insekten?
Darüber sprechen wir nicht. genau, aber nein, das, ich finde es wirklich cool. Also ich bin auch echt begeistert von dem Teil und ich habe mich auch total gefreut, weil letztlich natürlich auch noch nicht nur eigene Fotos drin sind, sondern ich auch Fotos von ein paar anderen Leuten dabei hatte und auch die Reaktion von denen war auf jeden Fall sehr schön irgendwie und ich bin einfach richtig happy mit dem Teil und ja, mal schauen, wozu das noch führt. Genau, aber es ist so, zum Glück, die nächsten Wochen erscheint erstmal kein neues Buch. Das ist schon mal, da bin ich schon mal ganz froh.
Drei in diesem Jahr, Thomas.
Drei in diesem Jahr und wenn jetzt am Freitag die Folge rauskommt, bin ich am Samstag noch für mein Sachbuch vom Leben im Totholz im NDR live, 45 Minuten, bei Das auf dem roten Sofa. Und spreche quasi über Totholz, über das Buch zum Thema Totholz und über biologische Vielfalt und den Verlust von biologischer Vielfalt. Und finde natürlich auch ganz cool, dass die Bücher dazu führen, dass so das Thema einfach auch aufgegriffen wird. Also das finde ich richtig schön, weil auch in einigen Kulturformaten, wo es dann eigentlich um Buchneuerscheinungen beispielsweise geht, so natürlich dann auch mal ein Buch reinkommt, was sich mit biologischer Vielfalt beschäftigt. und damit biologische Vielfalt auf diesem niedrigen Ranking von, ich habe unter 1% oder unter 3%, je nachdem, was man sich anguckt, an Sendezeit insgesamt, thematisch so ein bisschen nach oben rückt. Und das finde ich damit ja immer sehr schön.
Ja, wundervoll.
So, aber wir haben heute ein paar Dinge mitgebracht. Also ich würde über zwei Meldungen, die ein bisschen größer waren aus der letzten Zeit, gerne reden wollen.
Ja, lass uns damit anfangen. Was ist die uns beide aufgeregt hat?
So machen wir es. Also wenn uns schon mal was aufgeregt hat, dann ist das doch ein Optimum.
Unser unabhängig voneinander.
Ja, wie bist du darauf gestoßen? Erzähl doch mal.
Also ich lebe ja im Ausland, ich lebe ja in Dänemark und lese aber täglich deutsche Nachrichten und so. Und zwar bevorzugt morgens beim Frühstück die Tagesschau. So. Und dann ist es doch tatsächlich, wann war die draußen? Ich glaube, warte, ich hab's noch auf hier. Es war irgendwann im März, am 27.03. So. Mhm. Das heißt, ich habe es wahrscheinlich am 24.03. gelesen, das kam nachmittags raus. Stand dann da, Solarparks können für mehr Artenvielfalt sorgen. Und dann dachte ich nur, hä? Was? Kann doch gar nicht sein. Und habe den Artikel gelesen und habe dann auf die Studie geklickt. Ich studiere jetzt mal hier in Anführungszeichen, weil das ist alleine schon ein Wort, worüber ich mich ein bisschen ärgere.
Ist ein Gutachten quasi.
Ist ein Gutachten, genau. Das darf man nämlich nicht, und das darf man, damit fangen wir vielleicht mal an, das darf man nicht verwechseln zwischen einer unabhängigen, nicht finanzierten Studie von irgendwelchen, also unabhängig finanzierten Studie und einem Gutachten, was in Auftrag gegeben worden ist von der Lobby im Endeffekt, für die das Ergebnis des Gutachtens sehr zuträglich ist, nehmen wir das jetzt mal so.
In diesem Fall ist es der Bundesverband Neue Energiewirtschaft, kurz BNE e.V.
Ja.
Genau.
Und dann habe ich mir diese Studie durchgelesen und in Vorbereitung dessen auch heute nochmal die beiden Autoren angeschaut. Und ich möchte da gar nicht zu viel zu sagen, aber schaltet doch einfach mal die Websites von den Leuten an, was sie da so sagen. Es spricht einfach viel gegen unabhängige Arbeit, möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, ohne irgendeinem irgendwas zu unterstellen.
Genau, ich bin auch darüber gestolpert, über die gleiche Aussage. Also dieses, die können die Artenvielfalt steigern und dachte dann, also wie denn? Irgendwie, also wir machen auch tatsächlich relativ viele Untersuchungen, haben jetzt auch eine ganze Reihe Untersuchungen auf Flächen mit PV-Anlagen gemacht. Und wir versuchen ja auch zwischendurch forschend zu beraten, wo man zum Beispiel Situationen verbessern kann für Organismen. Und ich sehe PV-Anlagen auch als großen Profit für einzelne Bereiche in der Landschaft, wo unter vielen Risiken, beispielsweise auch aus der Landwirtschaft heraus, aber auch aus Risiken von Verkehr heraus oder wie auch immer, was da so an Schadstoffen in der Umwelt landet. Und vor allem an so richtig sensiblen Gebieten landet, also Schutzgebiete, Kernzonen von Schutzgebieten und so weiter und so fort. Und ich sehe, dass PV-Anlagen eine wirklich gute Option sind, um eben diese Konfliktbereiche, die eigentlich momentan sehr stark emittierende Flächen sind, also wo wirklich einfach Düngemittel, Pflanzen, Behandlungsmittel und alles drum und dran, Reifenabrieb oder sonst was in der Landschaft landet. Und wenn da PV-Anlagen stehen, dann landet sowas nicht in der Landschaft. Also das ist schon mal ein großer Vorteil im Prinzip, wenn man das an einzelnen sensiblen Standorten hat. Und erstaunlicherweise ist das bislang aber noch kein Konzept. Und das versuchen wir so ein bisschen auch zu einem Konzept zu machen, weil wir auch bei den Messdaten einfach sehen, man kann damit wirklich einfach Räume schaffen, in denen nicht emittiert wird. Und damit sind die auch förderlich für biologische Vielfalt. Aber dass die Flächen selbst irgendwie plötzlich förderlich für biologische Vielfalt sind, das war mir jetzt auch noch nicht so richtig bewusst, weil wir auch vielfach so Landschaften drumherum durchaus auch kennen als Referenzwerte. Und deswegen hatte ich mir das auch mal angesehen, also diese Studie und genau
Sie
diese Studie.
Ist auch noch Studie. Gutachten. Es ist ein Gutachten.
Ich nehme quasi offiziell auch die Titelbezeichnung. Es ist genau, also man muss bei der Studie wirklich dazu sagen, dass es eine Studie in Gutachtenform ist. Und das ist hier ganz wichtig, weil ich habe zu Jana vorab schon gesagt, wäre die durch ein Peer-Review-Verfahren durchgelaufen, dann wäre sie so nicht erschienen einfach. Das ist irgendwie auch erstmal ganz wichtig. Insgesamt wurden sich 30 Solarparks in Deutschland angesehen. Und diese Flächen sind in ganz unterschiedlichen Räumen und wurden nach irgendwelchen Kriterien ausgewählt. Diese Kriterien sind auf jeden Fall, stehen nicht so ganz zur Verfügung. Aber ich habe mir dann im Prinzip auch mal so ein paar von diesen Flächen angesehen und habe dann auch gesehen, aha, das ist irgendwie schon interessant, weil ein Großteil dieser Flächen liegt auch in einer interessanten Landschaft. Weil das ist mir auch aufgefallen, als ich mir angeguckt habe, was behandelt worden ist. Es wurden nämlich Pflanzen behandelt, Urzeitkrebse, Insekten und bei den Insekten waren es dann die Libellen, Heuschrecken und Tagfalter, also die üblichen Gruppen aus dem Naturschutz, wo es dann quasi auch Gutachten zu gibt immer. Die Amphibien, Reptilien, Vögel und Fledermäuse und weitere Arten. Insgesamt war das quasi schon mal ein Spektrum, was aber auch bei so ja, artenschutzfachlichen Prüfungen irgendwie für Verträglichkeiten, Bauvorhaben oder sonst was eigentlich auch sehr häufig durchgeführt wird, weil hier viele planungsrelevante Arten auch eben bei sind. Und ich bin dann aber auch ein bisschen stutzig geworden, weil ich mir dachte, oh, also Urzeitkrebse, das ist schon ziemlich schwierig, dass auf Anlagen, also so auf PV-Anlagen, Urzeitkrebse irgendwie vorkommen, weil das funktioniert wirklich nur noch in Landschaften, die dafür geeignet sind. Und ich konnte mir das aber vorstellen, weil letztlich viele Rohböden natürlich auch insbesondere bei diesen Baustellen, Zufahrten oder sowas dann halt auch noch bei der Anlage oder dann halt auch bei den Zufahrten für Mattkonzepte, die teilweise da sind oder sowas dann irgendwie entstehen. Also es können kleine Pfützen sich durchaus bilden. Aber trotzdem ist es halt total abhängig von der Landschaft. Und dann habe ich mir das angeguckt und hier geht es wirklich um wenige Arten, über die wir insgesamt sprechen. Also insgesamt wurden sich wirklich bei diesen Untersuchungen diese Artengruppen angesehen und man spricht da aber wirklich über relativ wenige Arten, die in der Bewertung eine Rolle spielen und die dann auch für Vergleiche herangezogen sind. Und das, was ich dann auch nur gesehen habe, ist, dass durchaus schöne Strukturen drin sind. Also in dieser, in diesem Gutachten finden sich auch so Bilder beispielsweise, wo PV-Anlagen auch so halb in Gewässern stehen und auch einzelne Pflanzen irgendwie sichtbar sind, irgendwie in dem Wasser, wo dann auch einzelne Libellen sich beispielsweise entwickeln konnten. Oder dann halt eben auch sehr schöne Vorzeigeflächen im Prinzip da waren mit ja mit unterschiedlichen Begrünungen, also auch irgendwie Ansaaten von Wildblumen beispielsweise. Aber das Interessante ist, so die Average-PV-Anlagen, wie ich die jetzt kenne, also da, wo eigentlich Mulchmat stattfindet und wo der Untergrund relativ uninteressant ist, die finde ich hier drin irgendwie nicht. Also das heißt, ich finde eigentlich nicht diese Fälle, die ich jetzt hier aus NRW zu einem großen Teil einfach kenne, wo man vor allem Situationen hat, die doch nicht allzu spannend sind irgendwie. Und ja, mir ist einfach nur aufgefallen, dass der Landschaftsaspekt eine sehr wichtige Rolle spielt. Um ein Beispiel zu bringen, ist, dass eine PV-Anlage beispielsweise relativ nah zu einem aktiven Truppenübungsplatz liegt. Also das heißt, da, wo man wirklich eine sehr regelmäßige Störung der Landschaft hat. Und damit das irgendwie so alle so ein bisschen nachvollziehen können, das sind wirklich auch Hotspots für biologische Vielfalt in vielen Fällen, auch wenn es vor allem sehr spezialisierte Arten sind, aber Arten, die in der Landschaft ansonsten sehr stark schwinden, weil eben da Rohböden vorhanden sind und die immer wieder gestört werden. Und das ist etwas, was ich früher beispielsweise dort fand, wo Megaherbivoren unterwegs waren und Landschaften beeinflusst haben oder auch eben dort fand, wo wirklich Hochwasser, Sommer beispielsweise, Sommerhochwasser, die heute in vielen Gewässern untypisch oder selten geworden sind auch, eine gewisse Rolle spielen. Die hingen früher auch insbesondere mit Niederschlag, hingen die zusammen. Und die Sommermonate waren eigentlich in vielen Bereichen auch die niederschlagsreichsten Monate. Und dann entsteht sowas auch bei richtigen Überflutungen, dass Sachen weggespült werden und der Rohboden im Prinzip wieder da ist. Und dort, wo dann aber an Truppenübungsplätzen Panzer langfahren beispielsweise oder auch andere Fahrzeuge, die den Boden wirklich auch zerstören an den Stellen, da hat man immer wieder diese Störstellen und die sind natürlich interessant für biologische Vielfalt. Und ich fand die Studie aber auch insgesamt sehr schwierig, weil ich wirklich auch nur gesehen habe, Ich hätte auf jeden Fall bei der Auswahl gerne mal irgendwie auch auf andere PV-Flächen gezeigt. Also, dass so diese Kriterien ein bisschen stärker gestreut werden vielleicht irgendwie, nachdem man diese Flächen auswählt. Und vor allem, wenn ich schon Schlussfolgerungen treffe, dann sollte ich als Referenzwert ja vielleicht Flächen heranziehen, die irgendwie da gut geeignet sind. Und da hast du aber gesagt, hattest du auf jeden Fall auch gesehen, dass das nicht so gut ausgewählt war, deines Erachtens.
Naja, du brauchst halt, um behaupten zu können, dass solche Solaranlagen die Artenvielfalt erhöhen. Also kommt es ja darauf an, vergleiche ich das jetzt mit einem brachliegenden Ackerfeld, worauf jetzt dann Solaranlagen gestellt werden und sich dann so ein Lebensraum entwickeln kann. Ja, natürlich wird die Artenvielfalt dann da erhöht werden, weil wir einfach von gleich null irgendwie hochkommen. Aber als vernünftiger, also wissenschaftliches Arbeiten hätte ja so ausgesehen, dass ich eben möglichst naturbelassene Räume, die vergleichbar wären mit diesen Lebensraumtypen, die dann da teilweise geschildert werden, offene, sandlückige Flächen und sowas irgendwie, die hätte man sich halt mal als Referenzzustände angucken müssen, ne? Und sich eben anschauen müssen, wie sieht es denn aus, wenn ich die Solaranlagen eben nicht auf diese Lebensräume packe. Also ja. erhöhen die das jetzt oder ist es einfach eben so, dass die, ja, dass sie das, dass da einfach genug da ist, weil wie du schon sagst, vielleicht einfach geschützte Räume rechts und links davon sind und das eben überschwappt quasi, diese Tiere einfach dann da sind und diese Lebensräume eben einfach schon da sind, weil diese Solaranlagen ja an sich erstmal diese Lebensräume nicht unbedingt kreieren, sondern den Bereich, auf dem sie stehen, eben für andere wirtschaftliche Nutzung erstmal ja dann nicht zulassen. Also
genau.
So testet man halt keine Hypothesen in der Wissenschaft, indem man sich einfach anschaut, ich gucke mir mal die Artenvielfalt unter so ein paar zufällig oder nicht zufällig ausgewählten, also müssten ja zufällig ausgewählt werden müssen, sind es ja aber wahrscheinlich nicht, sondern sind wahrscheinlich Anlagen, die irgendwie von den Betreiber, von den AuftraggeberInnen irgendwie da finanziert worden sind. Ja, wenn ich schon nicht zufällig auswähle und dann aber auch nicht mal vernünftige Referenzzustände habe, um meine Hypothesen zu beurteilen, irgendwie, das ist, also ich kann dir gar nicht sagen, wie sich das aus wissenschaftlicher Sicht für mich da sämtliche Nägel irgendwie hochziehen. Und ich mir denke, Leute. Also so testet man halt keine, so testet man nicht unabhängig irgendwelche Aussagen.
Das, genau das denke ich mir da auch. Und vor allem das, was ich da gesehen habe, ist das, was hier sehr typisch ist, das ist aber häufig eben bei Gutachten der Fall, ist, dass man Bereiche untersucht und wenn man was findet, dann wird das quasi hochgelobt. So. Also, aber das, was bei solchen Dingen eigentlich viel wichtiger wäre, also ich würde schon sagen, dass diese PV-Anlagen, das haben wir auch schon gesehen bei einzelnen Untersuchungen und das sieht man aber auch hier letztlich in diesen Gutachten. Viele von denen sind interessant, weil sich so zwischen den Anlagen so eine Art Brachencharakter entwickeln kann. Also das heißt, dadurch, dass die Fläche regelmäßig gepflegt wird und Pflanzen immer wieder neu aufwachsen müssen und vielleicht auch irgendwie Zufahrten da sind, letztlich wo gemäht wird beispielsweise oder sowas, Da sind dann oftmals auch bei interessanten Bodenstrukturen mit Sicherheit sehr interessante Arten irgendwie zu finden. Aber es geht halt eben meines Erachtens auch darum, wenn man sowas schon vergleicht, wo ist auch ein Vorher-Nachher-Vergleich? Also, dass man beispielsweise sagt, fördert das so gesehen die Artenvielfalt, dann sollte die Referenzfläche wirklich auch die sein, ich untersuche den Standort, auf dem ich diese PV-Anlage installiere und schaue mir dann im Prinzip eine Entwicklung an im Laufe der Jahre und kann dann mal entscheiden, fördert das die Artenvielfalt oder nicht. Aber jetzt dahin zu gehen und zu sagen, ich habe hier im Prinzip durch die Situation, die ich einfach schaffe, also dadurch, dass eigentlich ich diese einzelnen PV-Module dort installiere und habe dann durch die Pflege gewisse Rohbodenstrukturen, die vorhanden sind, die interessant sind für eine gewisse Anzahl von Arten, die annehmen. Und viele von diesen Arten gehören eben auch zu diesen Gruppen, die in irgendeiner Form beispielsweise in der Rote Liste auch durchaus erwähnt werden, weil Brachland selten geworden ist. Ist das nicht auch etwas, was sich automatisch dadurch ergibt, eben wie diese Anlagen erstellt werden? Und ist das nicht auch so eine Art Bias, dass man diese Arten natürlich an so ein paar Punkten deutlich besser bewerten kann, weil sie eben irgendwie dadurch profitieren und andere Arten, die aber auf dieser Fläche ebenfalls eine Rolle gespielt hätten, einfach so stark davon benachteiligt sind, dass sie eben weg sind. Und das zeigt aber auch wieder dieses Grundproblem, wie so ein Gutachten hier durchgeführt werden kann, weil das Ganze quasi wieder mit den Artengruppen gemacht wird, die im Naturschutz so eine Rolle spielen. Also diese sehr festgelegten, immer wiederkehrenden Artengruppen, die aber halt nichts mit einer modernen Bewertung von biologischer Vielfalt zu tun hätten. Also ich hätte jetzt hier beispielsweise vorgeschlagen, wenn man wirklich sich anschaut, auch über unterschiedliche Arten, die halt im Prinzip dann auch, also hier wird dann auch mit so klassischen Indizes gearbeitet, beispielsweise auch mit dem Jacquard-Index irgendwie oder ja im Prinzip auch über einzelne Formen, die festgelegt werden, die sich auch durchaus so die Zahl in den Referenzgebieten und halt dem Gebiet, wo man untersucht hat, anschaut, beziehungsweise halt einfach nur sich auf Einzelflächenbewertungen dann irgendwie bezieht. Also man kann so alle PV-Anlagen zusammen betrachten, man kann irgendwie so diese einzelnen Landschaften betrachten, aber man kann ja nie anschauen, gab es ein Opfer dafür so gesehen. Und ja, also ich fand das insgesamt auch nicht allzu gut ausgewählt. Und das, was ich mich wirklich frage, ist, wie das sogar bis in die Tagesschau hinein
auf die Startseite
kommt. Genau, das ist wirklich ein
das
Punkt,
ist das,
den
was mich eigentlich am meisten geärgert hat, ne? Weil ich finde, das ist halt einfach, wir hatten letzte Woche ja eine tolle Wissenschaftsjournalistin als Gast hier im Podcast und das ist halt einfach was, wo ich mir dann denke,
ja. Aber die Tagesschau, mit dem nächsten Thema komme ich gleich auch nochmal auf die Tagesschau zu sprechen. Aber das mache ich dann gleich nochmal. Aber ich fand das hier auch interessant. Also ich hatte mir halt nur...
Wirklich sagen wollte ich, als jemand, der ja selber schon einige Gutachten irgendwie auch geschrieben hat in meiner kurzen Karriere als Gutachterin irgendwie, das liest ja niemand Kontrolle, ne? So, also wie du das eben schon auch gesagt hast, Peer-Review-Prozess bei unabhängigen Studien, da lesen das anonym andere FachkollegInnen gegen und schauen sich an, ist das alles vernünftig gemacht worden, passt die Methodik, sind das irgendwie vernünftige Schlüsse, die aus den Ergebnissen da gezogen worden sind. Und bei Gutachten, die in Auftrag gegeben worden sind, liest das niemand außer den Leuten, die das Gutachten erstellen und die Leute, die das Gutachten in Auftrag gegeben haben. Und da ist also absolut null Qualitätskontrolle eigentlich dahinter. Und ja, das ist einfach, das öffnet Türen. Also, wie gesagt, ich selber habe keine Gefälligkeitsgutachten geschrieben, aber ich kenne genug Leute, die es tun. So. Und das möchte man den Leuten jetzt hier auch überhaupt gar nicht unterstellen. Aber wie gesagt, es findet einfach keine Qualitätskontrolle da statt. Und ganz, ganz viele große Verlege, die zum Beispiel eben wissenschaftliche, vernünftige Studien veröffentlichen, die würden sowas vermutlich gar nicht erst rausschicken zum Begutachten, weil die einfach sehen, wer das finanziert hat. Und man muss da immer Finanzierung angeben, wenn man sowas irgendwie einreicht und tatsächlich auch Voreingenommenheiten und sowas von den AutorInnen angeben. Und das ist einfach, ja, also es ist... Mich ärgert an der ganzen Nummer wirklich einfach, dass es das so weit hochgeschafft hat und wirklich von der Tagesschau so aufgegriffen worden ist.
Genau, und das, was nämlich gänzlich daran fehlt, und das finde ich so interessant, ist eine selbstkritische Diskussion. Also wo quasi mal vielleicht auf die Schwächen eingegangen wird oder auch auf so methodische Schwächen, was die Fragestellung angeht, wie man Dinge auswählt oder so.
Jede normale wissenschaftliche Studie hat das.
Genau, also das heißt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von der Diskussion, wo man eben so die eigenen Limitierungen diskutiert und darstellt und vielleicht auch eine Frage stellt, also so ein Punkt, den ich jetzt eben angesprochen habe, so ein zeitlich-räumliche Veränderung von dieser Fläche, also Vorher-Nachher-Vergleich oder sowas, das wäre ja wirklich ein sehr spannender Aspekt. Und wenn man ihn nicht beantworten kann, dann sollte man vielleicht in einem Satz anmerken, dass man sagt, zwar haben wir keine Vorher-Nachher-Vergleiche gemacht, aber wir halten unsere Daten für sehr wichtig, weil so, man kann ja alles quasi begründen. Und es wird hier schon schön eingeordnet, aber halt schon sehr, sehr positiv insgesamt. Und das ist halt eben auch die Schwierigkeit bei Gutachten häufig. Also das heißt, dass Gutachten natürlich häufig auch so verfasst sind, dass es halt im Sinne des Auftraggebers eigentlich dann auch verfasst ist, genau. Nur ganz kurz nochmal zu dem Hintergrund, also das heißt, wir packen es auch in die Shownotes, verlinken auch diese Studie mal, dass ihr euch die anschauen könnt. Durchaus auch interessante Aspekte da drin, also ich halte auch viele Aspekte für interessant und auch wichtig, also man sieht hier beispielsweise auch schöne Beispiele, anekdotisch im Prinzip auch, warum durchaus kleinräumig sehr interessante Flächen für einzelne Organismengruppen auch vorhanden sein können. Und insgesamt auch durchaus interessant, aber genau der Punkt, den ich auch kritisieren würde, ist, wie das Ganze wirklich einfach so eine große Plattform bekommt in wichtigen großen Medien. Also das verstehe ich nicht. Kurz noch zu diesem Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Dahinter steckt letztlich auf diesem Portal energiezukunft.eu die Naturstrom AG. Da habe ich das Ganze nämlich dann auch nochmal gelesen. Und die wurde 1998 gegründet und ist ein Anbieter von erneuerbaren Energien für den Privat- und Gewerbeverbrauch, so die Wikipedia. Und es ist so, dass im Jahr 2022 nach eigenen Angaben, also auch hier eine ungeprüfte Zahl eigentlich, über 300.000 Haushalte mit Ökostrom versorgt werden. Also das heißt, es ist insgesamt natürlich eine sehr schöne progressive Entwicklung, wenn man sich da das anschaut, aber es muss eigentlich überall gewährleistet sein, dass diese Studien sich nicht wie hier sehr stark voreingenommen lesen und vor allem auch die Hintergrundinformationen diesen Eindruck erwecken können, wenn man das prüft, sondern es muss wirklich eigentlich geschaut werden, dass es kritisch ist und eine gewisse Neutralität gewahrt wird. Und das sehe ich hier letztlich auch nicht. Also das ist ja schade irgendwo, dass das ja im Prinzip diese großen Probleme ja irgendwo auch so ein bisschen schwieriger macht, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man hiernach, nach diesem Gutachten auch deutlich schlauer ist, sondern man hat jetzt hier einfach so ein paar sehr schöne Beispiele für biologische Vielfalt, aber diese Fragestellungen lassen sich nicht wirklich beantworten. Ja.
Ja.
Genau, aber wo wir bei Tagesschau sind, ich habe noch mehr in der Tagesschau mitbekommen. Ja,
was ist denn da los? Was ist denn da los? Was haben Sie jetzt noch gemacht?
Ich habe keine Ahnung, aber im Prinzip ist in Kalenderwoche 15, also vorletzte Woche war das dann, ne? Da hatte ich das nämlich auch gesehen und da gab es noch eine weitere Meldung. Und zwar sind die Schattenwölfe wieder zurück, Jana. Das war eine riesengroße Meldung. Ich weiß nicht, wie viele Medien ich gesehen habe.
Ich musste es erstmal googeln, weil ich glaube, Schattenwölfe kennt man nur, wenn man Game of Thrones gesehen hat. Und das habe ich.
Genau, ich war richtig glücklich, als ich erfahren habe, dass du es auch noch nicht gesehen hast. Ich habe Game of Thrones ja auch nie gesehen. Und
glaube ich, richtige Unicorns hier mit, ne? Richtige, ja. Ich glaube, da gibt es nicht so viele.
Ich weiß es nicht. Bin aber auch wirklich sehr schlecht mit Sachen, die man gesehen haben könnte oder Serien, die man geguckt haben könnte oder so. Ich glaube, ich kann die Serien, vor allem wenn es so international produzierte Serien sind, wirklich noch an so zumindest zweimal meinen Händen irgendwie abzählen. Also es ist nicht allzu viel.
Beim Tatort bin ich up to date.
So, genau. Ich bin wirklich leider auch nicht gut, was Serien angeht. Aber es gab in diesen Serien wohl Schattenwölfe. Das war eine Wolfsart, die vor knapp 10.000 Jahren ausgestorben ist, die etwas größer war im Prinzip als heutige lebende Wölfe und sich durch ein helles Fell auszeichnete scheinbar. Denn ein weißes Fell hatte eine gewisse Rolle gespielt. Und in der Tagesschau wurde im Prinzip über ein großes Biotech-Unternehmen berichtet, was letztlich nach im Prinzip daran gearbeitet hat, diese Schattenwölfe wieder zurückzubringen. Es war aber relativ gut eingeordnet in der Form, dass das Ganze nicht automatisch eine Form von Wiedereinführung oder wieder zum Leben erwecken einer ausgestorbenen Art ist, sondern dass das Ganze quasi ja gentechnisch veränderte Wölfe sind, die dann durch einen Hund ausgetragen wurden als Leihmutter so gesehen. Und insgesamt geht es hier um 3 Welpen. Aber das, was mich bei der Tagesschau da wirklich gestört hatte, ist die Art und Weise, wie dieses Unternehmen eine Plattform bekommen hat, also dieses Biotech-Unternehmen, was das Ganze gemacht hat, da hat die PR auf jeden Fall funktioniert, würde ich sagen, weil man sogar das Logo gesehen hat und noch so ein bisschen mehr darüber gesprochen wurde, was auch künftig dieses Unternehmen vorhat. Also so Absichtserklärungen, die ja nichts bedeuten sollten, die haben auch noch einen Raum bekommen. Und ich glaube, bessere Werbung hätte man nicht machen können. Ich glaube, das ist aber ja, fand im Prinzip statt bei uns in den Medien auch wieder nur aufgrund dieser Situation, dass es weltweit in sehr vielen sehr großen Medien eine Rolle gespielt hat und das Ganze dann wieder aufgegriffen wurde, weil es eine ja scheinbar internationale Relevanz hat, dieses Thema. Und ich glaube, dass es immer, wenn es so um die Wiederbelebung von ausgestorbenen Sachen geht oder so, das ist für die Leute mindestens genauso spannend wie irgendwie Raumforschung. Jurassic Park hat wahrscheinlich irgendwie seine Vorarbeit geleistet oder so. Viele ältere Menschen kennen Jurassic Park vielleicht noch, ich weiß gar nicht. Für Jüngere spielt wahrscheinlich Jurassic Park nicht mehr die größte Rolle. Irgendwie,
mein Gott, willst du jetzt sagen, wir sind richtig alt, weil mir Jurassic Park noch was sagt?
Also ich glaube, Jana, dass wir mit über 30 auf jeden Fall zu den eher mittelalten Leuten gehören. Und dadurch, dass ich in der letzten Zeit zwischendurch auch nochmal mit ein paar jüngeren Menschen gesprochen hatte, auch so im Rahmen von so Veranstaltungen und da einfach wieder gemerkt habe, was die gar nicht kennen, was erst 7 oder 8 Jahre alt ist oder sowas dann halt irgendwie auch, glaube ich wirklich, dass viele von den Jüngeren heute Jurassic Park nicht kennen. Also ich glaube, das spielt einfach keine Rolle. Genau. Ja, vielleicht gibt es auch bei uns irgendwann mal ein Wiederauferleben aufgrund der letzten Haare, die noch da sind oder sowas. Dann können wir wirklich mal so als Dinos leben. Aber ich wollte noch mal kurz darüber sprechen, weil in der internationalen Presse war das Ganze nämlich noch chaotischer. Und auch da die Marketingstrategie für die Firma überall aufgegangen. Aber da haben einige sogar gesagt, quasi, die haben diese Art wieder zum Leben erweckt und so. Und das war wirklich, also es ist quasi schon eine absolute Sensation, so als ob ein Mammut wieder zum Leben erweckt wurde, war das Ganze eingeordnet. Und das ist natürlich wirklich vielfältiger Quatsch. Also, genau, also was wurde da eigentlich gemacht? Die haben im Prinzip sich die DNA angeschaut, also im Prinzip Teile des Genoms angesehen von diesen Schattenwölfen anhand von Material, was noch fossil vorliegt. Das heißt, dieses Material ist natürlich jetzt ein paar tausend Jahre alt und es gibt dann beispielsweise Knochen, die man sich auch ansehen kann, und haben einige Punkte rausgesucht, einige Abschnitte, die sich von heutigen Wölfen unterscheiden und damit typische Abschnitte sind für den Schattenwolf dann eigentlich. Also vergleichbar, man schnappt sich im Prinzip die DNA von Schimpansen und man schnappt sich die DNA von Menschen und vergleicht dann mal, welche Gene unterschiedlich aussehen. Also wo im Prinzip einfach die Basenabfolgen anders sind, sich unterscheiden. Und die haben sich dann 11 von diesen Abschnitten genommen und haben die dann editiert im Wolfsgenom. Das heißt, das wurde dann auch mit dieser berühmten Genschere CRISPR-Cas im Prinzip durchgeführt, die in den letzten Jahren ja sehr viel im Prinzip schon eine Bedeutung gehabt hat. Das wurde jüngst auch vielfach diskutiert, auch wieder für gentechnisch veränderte Pflanzen beispielsweise, so in der Lebensmittelproduktion. Und dann haben die eigentlich einen genomisch veränderten Wolf austragen lassen, von einer Leihmutter, einer Hündin. Und diese Wölfe, die dann da zur Welt gekommen sind, die haben jetzt ein paar Eigenschaften, die im Prinzip auch diese Schattenwölfe früher gehabt haben. Das heißt, sie haben schon mal weißes Fell und dadurch sind sie sehr auffällig, weil das natürlich schon mal irgendwie sehr stark auffällt. Aber das hat natürlich überhaupt nichts mit einem Wiederbeleben von einem ausgestorbenen Organismus zu tun, weil dafür bräuchten wir das gesamte Genom von diesem Organismus. Und dann wäre dieser Organismus, glaube ich, auch erst, also eine Art erst wiederbelebt, wenn sich dann auch noch Populationen ohne Schwierigkeiten bilden könnten, die auch irgendwie ein Fortbestehen dieser Art bedeuten würden. Und das ist ja alles nicht der Fall. Aber mir standen die Haare zu Berge, Jana, weil die angekündigt haben, sie möchten diese Wölfe auch auswildern in Schutzgebieten und Nationalparks oder sowas in einzelnen Flächen und machen da so eine richtig dicke amerikanische PR-Geschichte draus. Wie es eigentlich...
Tagesschau unterstützt das alles.
Ja, also genau da, das, was ich da wirklich vorwerfe, ist wirklich, also inhaltlich war das jetzt nicht so dramatisch wie diese internationalen Meldungen, aber diesem Biotech-Unternehmen diesen Raum zu geben und diese Werbung mitzuspielen und dieses Unternehmen wirklich vielfach zu nennen und dann auch nochmal auf Zukunftsabsichten einzugehen, die besonders spannend klingen. Sie möchten nämlich irgendwann auch mal die Mammuts zurückholen, also das Wollhaar-Mammut in dem Fall. Das fand ich dann doch durchaus irgendwie ein bisschen fragwürdig, weil das ist, glaube ich, das, was sich das Unternehmen dadurch erhofft hatte. Und das hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Und ich glaube, das hat wunderbar funktioniert, weil sehr viel Geld und weil Männer dahinter stecken, die diese Sache halt einfach sehr dick auftragen und als etwas sehr Großes verkaufen. Durch eine wissenschaftliche Studie begleitet wurde das Ganze übrigens nicht. Also das heißt, dass man beispielsweise sagt, diese moderne, ja, im Prinzip diese modernen Ansätze, die man da verfolgt oder so, die könnte man sich ja im Prinzip dann ja auch mal wissenschaftlich irgendwie anschauen und das mal so als Fall irgendwie veröffentlichen oder so. Ist aber nicht der Fall. Also das heißt, es gibt keine wissenschaftlichen Publikationen dazu, die auch jetzt irgendwie angestrebt sind oder so. Also ich habe da nichts zu gefunden.
Bei dem Mammut sind sie übrigens zumindest so weit, dass sie jetzt Mäuse haben mit Mammutfell.
Genau, ich hatte das auch gesehen, dass die schon irgendwelche Mäuse, die sehen eigentlich aus wie Rosettenmeerschweinchen oder so, weil die halt dann irgendwie so dieses struppige Fell haben und fangen halt einfach daran.
Braunes Fell.
Genau, fangen halt irgendwie an, in diesen Genabschnitten rumzumanipulieren. Und ich würde so weit gehen, dass das wirklich völlig unnütz ist. Also ich glaube, es geht diesen Menschen dabei wirklich nur um sich selbst und dieses Gefühl des tollen Entdeckens, aber diesen Organismen, die fragt ja niemand, ob sie im Prinzip Lust haben, unter irgendwelchen suboptimalen Bedingungen vielleicht gehalten zu werden oder da irgendein Leben führen zu müssen oder so. Und welche Situationen da so mit sich geführt werden, also mit sich gebracht werden, die vielleicht auch einfach schlecht sind für diese Tiere. Das finde ich auf jeden Fall alles ganz gruselig. Also ich finde das eine Entwicklung, die meines Erachtens nicht wirklich, wirklich toll ist.
Ja, ich frage mich, wem das überhaupt irgendwas bringen soll. Außer
der so sieht das aus. Es gab halt Fälle, wo ich sagen würde, also es gab halt auch dieses De-Extinction gab es halt auch schon letztlich mit dem iberischen Steinbock. Da war es quasi so, dass so die letzten Exemplare dann so ein paar Jahre davor quasi verstorben sind und
das ist ja was anderes, ob du jetzt
umgenutzt wurde, ne?
Ob du jetzt irgendwie ein kürzlich ausgestorbenes Tier irgendwie probierst, nochmal irgendwie mit solchen Methoden ja bei uns zu behalten, oder wir reden hier über Mammut.
Ja. Naja.
Was sollen die denn hier? Die schwitzen sich zu Tode.
Es ist halt, es ist so, wie gesagt, nicht wirklich.
Statt sich mal um die Arten zu kümmern, die wir irgendwie gerade alle ausrotten. Oder ja, um die Lebensräume oder was weiß ich was geben. So viele, uns würden so viele Projekte einfallen, wo mal Geld reinfließen könnte, ne? Aber nein, ja. Jetzt müssen die Schattenwölfe und Mammuts, die müssen wir wieder haben.
Genau. Und, ich befürchte, dass in den nächsten Jahren, losgetreten von solchen Sachen, auch zunehmend mehr Dinge passieren werden. Weil damit, glaube ich, auch so ein bisschen die Faszination leider steigt dafür, man könnte noch mal so ausgestorbene Tiere sehen. Ja, und das ist so eine Sache, ich bin da auch sehr skeptisch auf jeden Fall. Und es macht halt, wie gesagt, keinen Sinn, jetzt gerade diese genetisch veränderten Wölfe in irgendeiner Form, ja, halt sich irgendwo auszuwildern und
Blödsinn macht hoffentlich keinen Nationalpark oder sowas mit.
Ich befürchte leider schon. Also ich glaube, diese Ankündigung, die klang schon so, als ob das wirklich so gestützte Ideen sind, wo die sagen, das ist ja toll und wir bringen hier wirklich so ein bisschen Großwild wieder zurück. Aber es ist halt wirklich eine ziemlich gruselige Situation, wo ich halt den Benefit auch wirklich nicht verstehe. Also ich verstehe halt wirklich nicht die Zweckmäßigkeit dahinter. Und wo ist der positive Grund für diese Tiere oder für die Ökosysteme? Der ist einfach nicht mehr erkennbar, sondern es ist wirklich nur noch.
Das ist auch komplett einfach wir sind einfach in falschen Jahrhunderten hier unterwegs, Jahrtausenden. Also das macht doch gar keinen Sinn.
Ja, das kommt auch nochmal dazu. Also die Ökosysteme haben sich schon sehr stark verändert einfach.
Kompletter Schwachsinn.
Ja. Aber das war letztlich noch das andere, was ich.
Also tagesschau.de, ja, Leute, wir werden da wieder reingucken. Es gibt ja oft tolle Beiträge, aber die beiden, das war jetzt mal nix.
Bitte dann doch überlegen, was man wie viel Raum gibt irgendwie. Und eigentlich würde ich auch sagen, dass, ja, dass die Journalistinnen dahinter das besser wissen sollten. Also vor allem, also da. In dem Fall wirklich, also wenn man sieht, dass das ein Gutachten ist, was hier irgendwie in einem ganz klaren Interesse auch erstellt wird, irgendwie, dann muss das ja deutlich kritischer eingeordnet werden. Und das ist keine News wert, wenn es nicht wirklich wissenschaftlich geprüft ist. Also wir sollten uns bei Biodiversität und der Bewertung wirklich auf Wissenschaft stützen. Und nichts, was in dem vorwissenschaftlichen Raum vielleicht mit den gleichen Ansprüchen oder sowas stattfindet. Oder es muss wirklich so eingeordnet werden. Also wenn man sagt, das ist irgendwie eine nicht begutachtete Studie in Form eines Gutachtens oder so.
In Auftrag gegeben von.
Genau, dann kann man das gerne machen. Aber so fand ich auch irgendwie ein bisschen gruselig.
Ja.
Ja, ich hätte noch zwei kleine Dinge. Zum einen hätte ich, wo wir bei ausgestorbenen Arten sind, noch eine Empfehlung für einen Blog, den ich diesmal gerne vorstellen würde. Und zwar ist das artensterben.de von Doreen Fräsdorf. Das fand ich richtig cool. Ich bin da vor einer Weile drüber gestolpert, jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen oder so, und habe mir einige Beiträge durchgelesen. Es kommen auch mit einer hohen Schlagzahl kommen momentan Beiträge da. Sehr spannende Beiträge, wie ich finde. Der Blog existiert seit mehr als 22 Jahren. Also die macht das schon deutlich länger als ich, beispielsweise auch die Wissenschaftskommunikation und Aufklärung zu diesen Themen. Also wirklich ziemlich beeindruckend. Und da gibt's dann quasi regelmäßig so Blogbeiträge zum Thema Artensterben. Also vor allem so um diese Aussterbeereignisse in der Neuzeit jetzt quasi, aber auch regelmäßige Updates zu interessanten Studien in irgendeiner Form und vor allem auch positive Nachrichten, denn es werden auch regelmäßig Wiederfunde von irgendwelchen ausgestorben geglaubten Arten dort vorgestellt und man findet sie im Prinzip auch auf Instagram unter artensterben.de oder auf Mastodon ebenfalls unter @artensterben und das fand ich auf jeden Fall so gut, dass ich es einmal vorstellen möchte. Schaut euch da gerne mal die Blogbeiträge an und meines Erachtens sind da wirklich sehr schöne erarbeitete Infos und ja, das ist auf jeden Fall mein Tipp der Woche und ja, mit dem Tipp der Woche wäre ich jetzt soweit erstmal durch. Ich hätte noch eine Art der Woche mitgebracht, aber ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht.
Ja, wir haben grundsätzlich eine ganz tolle Zuschrift bekommen. Die Person hat sich aber gewünscht, dass wir das nicht vorlesen, aus vielfältigen Gründen. Das respektieren wir natürlich auch total. Die Person hat auch gesagt, sie rechnet nicht mit einer persönlichen Antwort. Solltest du das jetzt also hören, dann es gibt keine gesonderte E-Mail mehr, außer herzlichen Glückwunsch. Und ja. Wir gehen aber vielleicht einmal auf das eine Thema ein. Und zwar hat diese Person sich gewünscht, dass wir mal, und die Person hat gesagt, hätte eigentlich auch gut zu letzter Woche mit Katharina gepasst. Und das ist natürlich total richtig, denn es geht um das Thema Hundehaltung und Naturschutz. So, Katharina hat ja einen Hund, ich habe zwei. Ich weiß von dir, bei dir im Haushalt leben Katzen.
Ja.
Das heißt, ja, Haustierhaltung und Naturschutz. Wie passt das irgendwie zusammen? Und dass das ein Thema ist, was zunehmend in der Kritik steht. Und zwar geht es ja darum, wie viel Schaden ein Hund beziehungsweise deren Hinterlassenschaften. Bei Katzen ist es oft, die fangen Vögel, wenn sie rausgehen, die Ernährungsweise, also das ist, dass sie oft sehr fleischreich ernährt werden oder ausschließlich Fleisch essen. Und vor allem das oft rücksichtslose Verhalten der Hundehalter, schreibt die Person hier noch. Ja, dazu führt, dass die Haltung von Hunden und Naturschutz immer mehr in Kritik gerät. Und es geht jetzt so ein bisschen darum, wie stehen wir erstens vielleicht dazu und zweitens, was ist eigentlich dran irgendwie? Also was sind irgendwie so harte Fakten dazu? Und bevor wir beide vielleicht persönlich irgendwie sagen, wie wir zu dem Thema irgendwie stehen, habe ich mir mal die Mühe gemacht und wir werden die Studie natürlich auch verlinken. Also ich habe mal nach Studien gesucht, die sich das angeschaut haben. Und zwar jetzt ja vernünftige Studien, die wissenschaftlich begutachtet wurden. Und habe da eine tolle Studie gefunden, und zwar unter der Leitung von WissenschaftlerInnen von der Technischen Uni in Berlin. Und zwar ist das Ganze rausgekommen 2020. Genau, da geht es um den ökologischen Fußabdruck im Endeffekt von Hunden als Haustiere. Und die haben sich das angeschaut über über einen kompletten Lebenszeitraum eigentlich so eines Hundes. Also sie sind da von einem durchschnittlichen Hund mit 15 Kilogramm und 13 Jahre Lebenserwartung ausgegangen. Musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich dann irgendwie meine Hunde anguckte und mein einer Hund ist 13 und wiegt 12 Kilo und dachte ich, guck mal, du bist fast der Durchschnitt. Mal schauen, wie lange sie noch da ist und ob sie den Durchschnitt noch knackt. Hoffentlich zumindest nicht mit dem Thema Gewicht. Genau, und dann ist sie eben angeschaut worden. Also es sind natürlich solche Dinge wie also das Tierarzt oder Körbchen und sowas. Also so dieses ganze Equipment, sage ich jetzt mal, vom Hund ist jetzt erstmal nicht betrachtet worden. Das kritisieren, also das diskutieren die AutorInnen, aber auch vernünftig in ihrer Studie. Da sind wir wieder bei einem weiteren Qualitätsmerkmal. Sondern es ist sich vor allem eben angeschaut worden, was hat jetzt das für ökologische Konsequenzen hat jetzt eben das Hundefutter. Dass der Hund ja isst oder essen muss, dann die Ausscheidung des Hundes, also sowohl das Flüssige als auch das Feste auf die Natur, wenn das tatsächlich aufgesammelt wird, wie häufig es aufgesammelt wird und dann eben recycelt werden wird, die eigentliche Plastiktüte, die man mit der man das dann ja aufsammelt, zumindest das Feste und dann eben auch nochmal die Entsorgung, ne? Also im Endeffekt, wie viel CO2 wird da auch produziert. Und was ich echt ganz schön finde, ist, also sie haben das dann quasi aufgeschüsselt in drei verschiedene Themen. Also einmal CO2-Verbrauch quasi von so einem 13 Jahre lang lebenden Hund mit 15 Kilo Durchschnittsgewicht, also quasi sich den Einfluss auf den Klimawandel anzugucken, dann aber auch auf die Eutrophierung, also die Nährstofferhöhung, also Verschlechterung des ökologischen Zustandes in Süßwasser und auch nochmal die der Einfluss von Toxinen, also von Giftstoffen auf Gewässer sich auch angeguckt. Also eben genau drei verschiedene Aspekte. Und da kann man jetzt ganz cool eigentlich so ein paar durchschnittliche Schlüsse ziehen. Und ich übersetze das jetzt einfach mal, weil ich das eigentlich ganz interessant finde. Die sagen selber, die geben diese Vergleiche jetzt hier nicht, um das irgendwie zu rechtfertigen oder so, sondern es geht einfach nur darum, einfach mal die Größenordnung einordnen zu können. Weil wenn ich jetzt natürlich irgendwelche Kilogrammzahlen hier vorlese, dann sagt niemandem, was das jetzt eigentlich für einen Einfluss tatsächlich hat. Also zum Beispiel das CO2, was so ein 13 Jahre lang lebender Hund mit 15 Kilo über sein Leben produziert, wäre ungefähr das gleiche, wie man braucht, um einen Mercedes C250 produzieren zu können. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für ein Auto ist, aber die Autorinnen sagen, es ist ein Mittelklasse-Luxuswagen. Das mal zum Vergleich, wie viel das ist. Das ist übrigens genauso viel wie 7% der jährlichen CO2-Produktionen eines durchschnittlichen deutschen Bewohners. Verbraucht ein 13-jähriger Hund oder ein Hund, der 13 Jahre alt wird, mit 15 Kilogramm in seinem Leben. 7% des jährlichen von einem Durchschnittsdeutschen. Und dann zum Beispiel die Eutrophierung, also das Urin, und das Urin hat natürlich enthält Phosphor, was ja einer der wichtigen Nährstoffe ist, der eben zu Eutrophierung in Gewässern führt. Und da ist es zum Beispiel so, dass so ein Hund im Leben genauso viel dazu beiträgt zur Eutrophierung von Gewässern wie die Produktion von 21.900 Litern Bier. So. Also das jetzt immer als kleine Einordnung dafür, was da so produziert wird, und einfach so diese Größenordnung einfach mal einordnen zu können, weil diese Kilogrammzahlen sagen einem ja erstmal so nichts. Genau, und dann wird eben diskutiert, was alles nicht sich angeschaut worden ist, wie ich schon erwähnt habe, zum Beispiel, dass sowas wie Körbchenleinen und sowas natürlich auch alles noch Emissionen irgendwie produziert. Feststellend sagen die AutorInnen dann, dass das Aufheben von den Hinterlassenschaften tatsächlich einen großen Einfluss darauf haben kann, wie umweltschädlich die Hinterlassenschaften von den Hunden sind. Das ist natürlich bei den flüssigen Hinterlassenschaften nicht so einfach, aber bei den festen. Weil dann tatsächlich die Nährstoffe, gerade wenn man vielleicht irgendwo in Naturschutzgebieten spazieren geht oder sowas, eben nicht da verbleiben, sondern eben vernünftig recycelt werden können. Und das da sicherlich eine große Empfehlung. Das ist übrigens besser für die Umwelt, als wenn man sich denkt, ich verzichte jetzt auf die Plastiktasche, um das einzusammeln. Und auch da gibt es ja mittlerweile biologisch abbaubare Alternativen. Genau, das jetzt einfach mal so zur Einordnung vielleicht, wie schlimm Hunde jetzt für Naturschutzgrundsätze sind oder nicht. Ich glaube ganz persönlich, dass man das einfach sehr differenziert beurteilen muss, woher man diese Tiere irgendwie bekommt. Also in ganz, ganz vielen Fällen werden ja Haustiere aktiv für uns Menschen gezüchtet. Es gibt natürlich aber auch ganz, ganz viele Haustiere, die es einfach schon gibt, weil wir Menschen nicht vernünftig uns unsere Verantwortung einfach irgendwie bewusst sind. Also wir reden hier zum Beispiel über Straßenhunde, wir reden über Deutschland hat ein riesiges Problem mit Straßenkatzen zum Beispiel. Also da Kastrationsprogramme natürlich immer ganz, ganz oben anzusiedeln, an allererster Stelle irgendwie. Und diese Lebewesen existieren ja schon, die sind schon auf dieser Welt und die produzieren diese Emissionen so oder so. Und ich denke, wenn man sich solche Tiere dann in Obhut nimmt und denen ein Zuhause gibt, steht das nicht unbedingt im Gegensatz zu den eigenen Bemühungen für die Umwelt oder des Naturschutzes. Das würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen anders bewerten, wenn man aktiv die Zucht von bestimmten Tieren unterstützt, wobei es auch da natürlich gute Gründe geben kann. Also es gibt ganz tolle Zuchtprogramme, die eben zum Beispiel Hunde ausbilden für behinderte Menschen, für eingeschränkte Menschen. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein anderer Punkt, wo dann eben auch Lebensqualität irgendwie eingezogen wird. Das ist übrigens auch noch was die AutorInnen selbst kritisch anmerken, dass natürlich solche Faktoren überhaupt nicht einbezogen werden. Also was für positive Effekte diese Tiere tatsächlich zum Beispiel auf die Lebensqualität von Menschen eben auch haben können. Also so sehe ich das persönlich. Ich finde natürlich, als Hundehalterin, als Hundehalterin kann ich nur sagen, dass ich natürlich die Zuschrift total nachvollziehen kann, gerade im Sinne von die Verhaltensweisen anderer HundehalterInnen gehen mir ganz, ganz häufig selber auch auf den Keks. Ich reite auch, und es ist zum Beispiel so, dass wenn man dann irgendwie auch nicht erzogene Hunde hat, die kläffend hinter irgendwelchen Pferden herrennen und man sitzt dann irgendwie drauf, das ist einfach Mist, ne? Also da finde ich, muss man einfach mit ganz viel Rücksichtnahme irgendwie, wenn man draußen unterwegs ist, auch irgendwie unterwegs sein und seinen Hund eben selbst gut einschätzen können. Und wenn der Hund mal an der Leine bleiben muss, dann ist da ist irgendwie auch kein Drama. Also das überlebt das Tier irgendwie auch. Also da würde ich einfach zu mehr Rücksichtnahme untereinander irgendwie aufrufen. Sammelt die Hinterlassenschaften ein und dann kann man sich, glaube ich, trotzdem für Naturschutz einsetzen und Haustiere halten. Thomas nickt.
Ja, es ist genau, es ist schwierig, weil eigentlich muss man mehrere Sachen zusammen verhandeln irgendwie, ne? Also diese, also alles, was menschlich geschaffen ist irgendwie, dann im Prinzip auch an Tieren, die menschlich künstlich so in einem höheren Maße, ja, eigentlich so geschaffen werden in der Form, dass man sie halt irgendwie zur Fortpflanzung bringt oder halt irgendwie so in einem zu hohen Maße versorgt mit Futter irgendwie, was irgendwie beispielsweise auch in Regionen ist, wo sehr viel Straßenmüll eben anfällt und Tiere auf offener Straße sich dann wirklich auch fortpflanzen. Da geht ja eine gewisse Verantwortung einher, die halt eher eine tierethische Sicht braucht, das, was du eben schon meintest, mit dem Individuum, was jetzt nun mal lebt. Also das heißt, was macht man im Prinzip mit den Tieren, die jetzt leben? Und da ist natürlich irgendwie in der Verantwortung, wenn es halt domestizierte Tiere sind, dann muss natürlich in irgendeiner Form dafür gesorgt werden, dass diese Individuen ein bestmögliches Leben irgendwie erfahren können. Das ist so die Verantwortung, genauso wie wir halt irgendwie gucken müssen, dass halt alle Menschen, so die jetzt leben, ein bestmögliches Leben irgendwie führen können. Und es fängt an, da ethisch kritisch zu werden, meines Erachtens, wenn es darum geht, dass Menschen neue Tiere für sich im Prinzip produzieren lassen in irgendeiner Form. Also dass wirklich beispielsweise Hunde gezüchtet werden auf Nachfrage, mit einem ganz konkreten Wunsch, weil dann sind diese Sachen schon sehr relevant, meines Erachtens. Also dann kommt man wirklich in den Punkt, dass diese Fragen, so wie du eben meintest eigentlich, die spielt dann eine wichtige Rolle, weil dann steht eigentlich das Interesse von dem Menschen im Fokus und er hat die Verantwortung komplett dafür. Und die Frage ist dann so, ist das irgendwie ein Punkt? Diese Stressoren, das, was du auch schon eingeordnet hat, dass eigentlich auf die Umwelt letztlich Nährstoffeinträge sind natürlich ein gewisses Problem. Also das heißt, wenn man jetzt mal den Worst Case sehen möchte, braucht man eigentlich nur in städtische Parkanlagen oder an die Säume gehen, auch in Schutzgebiete in den Säumen, die unmittelbar angrenzen, fußläufig zu den Siedlungen. Da haben wir im Prinzip nur noch nitrophile Pflanzen, die entlang der Wege irgendwie wachsen. Also Stickstoffliebende, die halt eben so mit diesen vielen Nährstoffen klarkommen. Und eigentlich kann man sich das wirklich so ein bisschen so denken. Es ist immer schwierig, Ökosysteme abzugrenzen, was jetzt einen Nährstoffkreislauf angeht, weil das ist nie so richtig 100% möglich, weil viele Sachen übergeordnet sind. Aber trotzdem gibt es halt zumindest Umsätze in den Ökosystemen. Das, was die Organismen vor Ort abbauen können von diesen ganzen Nährstoffen. Und man muss sich eigentlich wirklich eins zu eins denken, jede Hundefutterdose beispielsweise, die dann ja extra produziert ist dafür, mit einem gewissen Fleischanteil, häufig mit eben auch Zusätzen von unterschiedlichen Gemüsen oder von Getreide oder sowas. Das sind ja woanders produzierte Nährstoffe, die dann zu einem sehr großen Teil, Säugetiere sind nicht sonderlich gut, Nährstoffe aus den Nahrungsmitteln rauszuziehen. Also es bleibt sehr viel an Nährstoffen drin. Man kann sich eigentlich vorstellen, dass man da hingeht und so die halbe Hundefutterdose immer in den Wald schmeißt und kann das ja mal so für alle Hunde in der Region sich vorstellen, was da an riesen Fleischklopfberg dann irgendwie landen würde. Und das muss das Ökosystem irgendwie verarbeiten und die ganzen Organismen vor Ort. Und das ist eine gewisse Schwierigkeit. Also das können einige Pflanzen, aber die meisten können es beispielsweise nicht. Und genauso sieht es bei den Tieren aus. Das können einige Tiere und die meisten können es aber nicht. Und viele können dann beispielsweise auch die Pflanzen gar nicht fressen, obwohl es dann schon Arten sind, die auf diese stickstoffliebenden Pflanzen angepasst sind, weil die Konzentration von den gewissen Zusammensetzungen, die sind dann beispielsweise in vielen Fällen sogar auch zu hoch für diese Organismen und die präferieren dann lieber die an anderen Standorten oder die präferieren lieber Pflanzen, die einzeln irgendwo stehen und Stress haben oder so, als auf diese zu gehen. Also das ist so ein zum Schluss irgendwo so eine Einbahnstraße, wo dann quasi diese Belastung reinläuft. Und dann kommt natürlich nochmal diese Belastung des Jagens hinzu. Da sehe ich auch, dass Katzen eine gewisse Rolle spielen, aber das, was glaube ich da immer so ein bisschen underrated ist, ist, dass bei Hunden sieht es genauso aus letztlich. Die töten auch sehr viele Organismen dann letztlich, wenn sie draußen sind, sind aber zumindest noch ein bisschen breiter aufgestellt, was so die Ernährungsweise angeht, weil sie ja keine reinen Fleischfresser sind, so wie Katzen, die im Prinzip von der Ökologie her so Kleintierjäger sind, und Hunde fressen halt eben auch unterschiedliche Pflanzenmaterialien.
Heiß begehrteste Snack zurzeit bei meinen Hunden sind Möhren.
Genau, sowas dann halt eben auch. Und das vertragen die auch, weil es eben irgendwo gemischt Köstler sind. Also das heißt, die sind ökologisch ein bisschen anders aufgestellt. Und das, was ich aber sehe, ist, dass insbesondere da, wo Freigänger seit vielen, vielen Jahren immer eine gewisse Rolle spielen bei Katzen, das ist ein gewisses Problem, aber wir haben natürlich auch eine komplette Anpassung an diesen Prädaktionsdruck bei den Organismen. Also das heißt, die sind jetzt nicht die Ursache für diese Rückgänge, sondern die Ursache, sie sind halt ein Risikofaktor von recht vielen Risikofaktoren, die da zusammenkommen, und für alle sind wir Menschen verantwortlich. Und für die Freigängerkatzen und letztlich Katzen, die ausgewildert sind, die wild auf der Straße leben oder sonst was, sind auch wir verantwortlich. Also das heißt, wir sind bei diesen domestizierten Tieren komplett für diese Tiere verantwortlich und wie sich das entwickelt. So, und da wird ja auch momentan nichts für bezahlt. Also das heißt, momentan ist es ja so, dass Tierheime und sonst was das Ganze eben selbst auffangen müssen, und Kommunen zahlen jetzt nichts davon. Wir alle zahlen keine Steuern, die im Prinzip zu einem Maß für diese Dinge genutzt werden, für die wir ganz konkret auch in einigen Fällen verantwortlich sind, und andere eben einfach mitgehangen, mitgefangen, so gesehen von der Verantwortung her. Ich kann es auch nicht so.
Das ist für die Tiere ja auch ein riesiger Leidensdruck, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist ja, sowohl genau, die Zucht als auch die Tiere, die eben auf den Straßen gelandet sind, weil es sind eben, wie du schon gesagt hast, sind domestizierte Tiere, sind von Menschen sich vertraut gemachte Tiere, für die wir einfach Verantwortung tragen. Und wer sich für das Thema grundsätzlich ja auch interessiert, es gibt eine ganz tolle Kampagne Adoptieren statt Produzieren von Martin Rütter ins Leben gerufen. Es gibt grundsätzlich in dem Podcast Tierisch-Menschlich ganz, ganz viele verschiedene Folgen, die sich mit dem Thema Qualzucht auseinandersetzen. Es gab ja letztens auch eine Reportage zum Thema Qualzucht nochmal auf RTL, glaube ich. Also wer sich da für das Thema mehr interessiert, was Zucht eigentlich auch mit, oder eben so Verwilderung eben auch mit diesen Haustieren irgendwie macht, der ist da an diesen Adressen wirklich gut beraten.
Ja. Ja, es ist also genau so, pauschal kann ich es auch nicht sagen. Ich würde sagen, dass es da, also ich glaube, da sind wir alle auf der einen Seite in der Pflicht, uns vernünftig um die Individuen zu kümmern, die jetzt da sind und die geboren werden, aber natürlich sehr stark hinterfragt werden muss und kritisch hinterfragt werden muss, wo Menschen zum einen wirklich dann für eine neue Zucht sorgen und zum anderen dafür verantwortlich sind, dass eben entweder Katzen bewusst sofort zu Beginn als Freigänger irgendwie laufen gelassen werden oder so, weil das ist alles nicht nötig. Also das heißt, das ist alles eine Lern- und Gewöhnungssache. Mhm. Und die mag zunehmend schwieriger ausfallen, je länger im Prinzip auch Katzenfreigängerinnen sind, so gesehen. Aber es ist nichts, was unmöglich ist. Also das sind einfach Sachen, das ist dann eher eigene Bequemlichkeit, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, oder Zeitfaulheit oder was auch immer. Da kommen ja viele Dinge zusammen irgendwie, aber das ist echt ein schwieriger Punkt. Also so reine Naturschutzperspektive, würde ich sagen, geht da nicht, weil es eher eine ethische Frage auch ist.
Ja, und ich glaube, was die Zuschrift eben auch nochmal mit angesprochen hat, ist, dass eben auch gerade es ist tatsächlich offensichtlich schon einige Behörden zum Beispiel irgendwie auch gibt, die dann vielleicht eventuell, wenn man für solche Naturschutzfachgebiete arbeiten möchte, dann eventuell vielleicht in Zukunft nachfragen, hat man denn Haustiere? Das würde ja nicht vergleichbar, also das könnte man ja nicht mit dem ethisch mit dem Job quasi irgendwie vereinbaren. Und das natürlich finde ich totaler Schwachsinn, weil es fragt ja auch niemand, wie man sich ernährt. Ja, also wenn ich dann sage, ich möchte im Naturschutz arbeiten, heißt das jetzt, ich darf mich nur vegan ernähren? Also das ist ja also ja, ich finde, das ist da tatsächlich auch einfach übergriffig, wenn man dann hinterfragt, was haben die Angestellten für, ja, für private Hobbys, Haustiere, Ernährungsweisen, Kleidungsvorlieben, Reisevorlieben, wo hört man da auf, wo fängt man da an?
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich würde aber sagen, dass man schon, wo man es wahrscheinlich machen kann, weil das dann auch mit politischen Entscheidungen zusammenhängt, wäre natürlich bei Kommunen beispielsweise einfach mal konstruktiv mit diesen Sachen arbeiten und sich um die Problemfälle kümmern. Das wäre natürlich irgendwie so das Minimum irgendwie. Und da fände ich das auch irgendwie sehr angebracht, also dass man vielleicht nicht irgendwie sich manchmal auch, also einige machen das, ne? Es gibt auch irgendwie so Gebiete, wo Leute rumlaufen und schauen sich an, ob Hunde beispielsweise angeleint sind, dann irgendwie in diesen Gebieten oder so, sowas, ja, finde ich irgendwie als Ansatz schon mal okay, aber um diese wirklichen Probleme und Hebel wird sich ja noch nicht so richtig bemüht, also
Verantwortung wird einfach abgegeben, ne? Von vielen Kommunen eben einfach an die lokalen Tierheime ja zum Beispiel auch.
Genau.
Das wäre auch ein gutes, das wäre zum Beispiel ein Projekt, anstatt irgendwelche Mammuts wieder zu beleben, Kastrationsprogramme. Damit wäre mal wirklich der Umwelt geholfen.
Ja, also so sieht's aus, ja. Also, genau, aber eine riesen Baustelle, großes Thema auf jeden Fall.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Zuschrift und ja.
Genau, es gab noch, ich glaube, wir hatten noch einen anderen Punkt, die Person in der E-Mail, das war, glaube ich, noch.
Aber sonst kommen wir vielleicht zur Art der Woche, oder?
Genau, ich hatte noch überlegt, ach so, genau, wir hatten letztes Mal noch irgendwie darüber gesprochen. Ich hatte gesagt, dass es nicht so viele WissenschaftskommunikatorInnen mit akademischem Hintergrund gibt und sie hatte noch mal irgendwie ein Beispiel dazu genannt. Da sehe ich auch, das widerspricht sich jetzt nicht mit meiner Aussage. Also ich finde vor allem, das, was ich damit meinte, war auch aus der wissenschaftlichen eigenen Forschung heraus an der Institution, an der man tätig ist. Man sieht vor allem noch, dass viel davon losgelöst ist. Also da hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen in der letzten Folge mit Katharina Adig. Da hatten wir auch an ein paar Stellen über Wissenschaftskommunikation gesprochen. Und ich sehe da halt eben noch dieses Problem, dass dann eben die Institutionen doch irgendwie ein Mitspracherecht haben möchten oder möchten Dinge nochmal prüfen. Und die Leute, die eben einen akademischen Hintergrund haben, weil sie eben momentan noch in der Wissenschaft arbeiten, jetzt ja bei Jana beispielsweise auch genau das Gleiche. Bei mir auch, also akademische Ausbildung ist ja irgendwie auch da so, aber die Sachen beziehen sich ja häufig dann eben nicht ganz konkret auf die Sachen, die man an dem Institut regelmäßig macht, sondern das sind noch sehr wenige Menschen. Also das ist ein sehr kleiner Anteil im Prinzip. Genau, aber zur Art der Woche habe ich was ganz Aktuelles. Ich bin nämlich gestern erst draußen gewesen und habe mir einen langjährigen Traum erfüllt mit einer Art, die ich zwingend mal sehen wollte. Und zwar war es eine Spinne, die ich mal ganz dringend sehen wollte. Jetzt denkt man natürlich irgendwie, warum eine Spinne? Viele Spinnen sind vielleicht nicht die prunkvollsten Tiere, aber die ist es. Und ist zwar,
wirklich. Als ich das Foto gestern gesehen habe, dachte ich irgendwie, wo ist er denn unterwegs? Haben wir sowas in Europa?
Das ist wirklich so. Und interessanterweise, es geht um die ringelfüßige Röhrenspinne. Eresus sandaliatus, pardon. Und die sieht wirklich sehr interessant aus. Die hat einen sehr starken Sexualdimorphismus. Also das heißt, Weibchen und Männchen unterscheiden sich hier sehr, sehr stark. Wobei junge, noch nicht ausgewachsene Männchen den Weibchen eigentlich recht stark ähneln. Da sind sie nämlich auch weitgehend schwarz vom Körper. Es ist insgesamt eine recht große Art, die so zwischen 6 Millimetern und 2 Zentimetern groß wird. Also das heißt, die Männchen sind so ein kleines bisschen kleiner als die Weibchen. Die Weibchen, wie gesagt, so recht einheitlich schwarz mit so einzelnen Haaren, die ein bisschen heller sind. Und die haben einen sehr kompakten Körperbau, sehen irgendwie recht interessant aus. Und bei den Männchen kommt jetzt aber diese Farbenpracht ins Spiel. Da ist es nämlich so, dass die wirklich sehr, sehr prachtvoll sind. Die sind nämlich intensiv rot gefärbt am Hinterleib und auch an kleinen weiteren Teilen im Prinzip am Körper. Aber vor allem der Hinterleib sticht halt hervor. Darauf gibt es schwarze Flecken und ansonsten ist das Tier schwarz und hat dann, jetzt kommt das Ringelfüßige ins Spiel, so eine weiße Ringelung. Und durch diesen sehr starken Kontrast zwischen intensivem Rot, Schwarz und diese weiße, auffällige Ringelung sieht das Tier wirklich enorm bunt aus. Und ja, sie gehört auf jeden Fall wirklich mit zu den prächtigsten Spinnen eigentlich, die wir überhaupt bei uns haben. Ist ein, ja, im Prinzip absoluter Verlierer von diesen Situationen der Landschaftsentwicklung in den vergangenen Jahrhunderten jetzt eigentlich. Also das heißt, es ist in Deutschland auch eine stark gefährdete Art, die auch rückläufig ist. Und es sieht so aus, dass diese Art vor allem lückige Heideflächen besiedelt oder auch unterschiedliche Binnendünen, Flugsanddünen, die es eigentlich so gibt, in irgendeiner Form also Sandstandorte. Und lebt dort bodengebunden. Sie heißt nicht umsonst ringelfüßige Röhrenspinne, denn es werden auch Röhren angelegt. Und zwar sind das kleine Erdröhren mit so einem Zentimeter Durchmesser bei dem Eingang. Und da werden kleine Netze im Prinzip auch angelegt. Und die Weibchen verbringen die meiste Zeit wirklich in diesen Röhren. Also die kommen sehr selten eigentlich dann so an die Oberfläche. Aber die Männchen, die laufen jetzt im April und also Ende April und Anfang Mai wie wild umher durch diese Landschaften, und dann laufen diese leuchtenden Tiere über den Weg in den Heidelandschaften, wo sie vorkommen, um eben die Männchen zu finden, um die Weibchen zu finden für die Paarung. Und ich finde das wirklich sehr beeindruckend, diese Art, weil das einfach wirklich, wirklich schöne Tiere sind. Also einfach mal anschauen. Es gibt noch weitere Röhrenspinnenarten in Europa. Es gibt auch eine Art, die ist noch ein bisschen häufiger. Das ist die rote Röhrenspinne bei uns. Die sieht eigentlich relativ ähnlich aus, nur dass die Beine noch so ein bisschen rötlich sind. Die sind alle sehr, sehr prächtig. Und wenn ihr keine Spinnen mögt, schaut euch diese Art trotzdem mal an, weil das ist vielleicht eine, wo ihr dann zumindest so ein ganz kleines bisschen in die Richtung Spinne rückt, weil es einfach wirklich ein sehr schönes Tier ist, muss man sagen. Was würdest du sagen, was macht den Charakter aus, weshalb die Art irgendwie auch noch so schön aussieht? Weil ich finde, irgendwie, die sieht auch durch den kompakten Körperbau und vielleicht diese leicht pelzige Oberfläche.
Ja,
die
eben. So sie hat mich irgendwie total an eine Vogelspinne irgendwie erinnert, weil die so pelzig ist. Und einfach farblich, ne? Ich bin ja immer für Farbe zu haben. Und ja, das ist, finde ich, einfach was wirklich ganz Besonderes.
Genau, und
zumindest
ist es halt.
Breiten gerade.
Absolut. Es ist so, dass die auch in Dänemark vorkommt übrigens. Das heißt, auch da kann man die finden. Und ansonsten in Deutschland gibt es wirklich nicht viele Stellen. Also sie kommt zum äußersten Südwesten eigentlich vor. Dann gibt es oben in Schleswig-Holstein im Prinzip so ein paar Binnendünen, wo die Art vorkommt. Und ich habe die jetzt in einem niederländischen Nationalpark mir im Prinzip angesehen und habe die für ein Projekt dokumentiert. Das heißt, ich habe sehr viele, sehr schöne Fotos davon. Ich weiß nicht, ich bin erstmal viele, viele, viele Stunden ohne Erfolg in der Gegend umhergelaufen und habe dann zum Schluss irgendwann einfach Glück gehabt und ist die erste über den Weg gelaufen und dann danach auch nochmal eine zweite. Und die Art ist sehr, sehr spezialisiert auf größere Käfer. Also die frisst im Wesentlichen so recht hartschalige Insekten auch. Ist auch recht kräftig irgendwie, diese Spinne. Aber ja, ich kann einfach nicht mehr aufhören, mir die anzugucken. Also irgendwie so ja, fasziniert mich einfach. Also Empfehlung dafür, ich würde den Wikipedia-Artikel auch mal in die Shownotes reinpacken, weil man da wirklich eine ganze Menge irgendwie von den Fotos auch sieht, von diesen farbenfrohen Tieren und dann auch noch so ein paar andere Arten der Gattung Eresus. Die haben es auch mit in diesen Wikipedia-Artikel geschafft. Also da gibt es dann eben auch noch Arten, die beispielsweise, es gibt eine Art, die kommt nur in Tschechien vor. Die hat auch eigentlich die gleiche Körperfärbung, aber da sind die Beine deutlich weiter rötlich ausgeprägt. Und diese Juwelen der europäischen Fauna sollte man mal gesehen haben, meines Erachtens. Das wäre auf jeden Fall mein Tipp als Art der Woche.
Wunderbar. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Neuigkeit, die wir.
Eine kleine jetzt, Ankündigung.
Genau, ganz zum Schluss hier noch raushauen, bevor wir die 1,5 Stunden gleich voll haben. Und zwar ist ja so ein Jahrestag von einem Podcast auch immer Anlass zur Reflexion und zum selbstkritischen Hinterfragen. Wie soll es weitergehen? Wie ist es bisher gelaufen? Was gefällt euch? Was gefällt uns? Woran haben wir Spaß? Wo sehen wir Mehrwert? Und wie kann es irgendwie weitergehen? Und wir haben in letzter Zeit festgestellt, dass diese Gastfolgen, die wir jetzt ja immer mal wieder hatten, einfach wirklich ganz, ganz toll bei euch angekommen sind und wir damit auch einfach die Möglichkeit haben, viel, viel mehr Themenfeldern Raum zu geben, was Thomas und ich gar nicht so abdecken können.
Genau, und das ist etwas, wo wir quasi stetig mal so ein bisschen drüber gesprochen haben, immer wieder das auch mal so ein bisschen reflektiert haben. Vor allem, dass eben uns das irgendwo auch viel Spaß gemacht hat und wir auch einfach sehr vielen WissenschaftlerInnen und anderen Menschen, die sich irgendwie mit biologischer Vielfalt auseinandersetzen, einen Raum geben konnten und das noch ein kleines bisschen mehr wert ist, als eben so über die eigenen Sichtweisen, die eigene Forschung zu sprechen. Und vor allem wir das ja auch immer in diesen Folgen drin haben. Also dadurch, dass wir über einzelne Themen sprechen und zum Teil auch viel belebtere Gespräche haben dadurch, war das eben so ein Gedanke, um eben zu sagen, was ist der maximale Benefit eigentlich so für Menschen in biologischer Vielfalt, also die eben mal aufzuzeigen, was sie alles tun. Und dadurch, dass ein Ursprungsgedanke von dem Podcast gar nicht so richtig gut aufgegangen ist, nämlich der, dass man möglichst aktuelle Themen auch immer mal unterbringt, dass man quasi fast tagesaktuell ist, dadurch, dass man dann zwischendurch eben 14 Tage Pause hat und dann kommt erstmal eine Folge, wo wir eine Person bei uns hatten. Danach hat man erst die nächste Folge und wir sind dann einen Monat zeitversetzt, ist da eigentlich auch ein Punkt gewesen, wo man sagen muss, so, das lässt sich auch nicht mittelfristig aufrechterhalten. Und deswegen war unser Gedanke jetzt wirklich einfach zu sagen, warum nicht das, was euch bislang am besten gefällt und das, was wir auch als größten Mehrwert sehen, insgesamt dann einfach so zu machen. Das heißt, dass es eine Verschiebung geben wird hin dazu, dass wir deutlich mehr Leute hier haben werden in diesem Podcast und deutlich vielfältige Gespräche führen werden als die, die wir alleine führen würden. Und das ist etwas, worauf ich mich auf jeden Fall sehr freue.
Ich mich auch absolut und ich glaube, wir können so viel sagen, dass das heute erstmal vermutlich unsere letzte reguläre Folge mit nur Thomas und mir gewesen ist. Also am nächsten Mal geht's wieder weiter mit einem ganz spannenden Gast und wir werden danach auch weiter damit machen. Es kann auch mal passieren, dass ihr dann nur Thomas oder nur mich mit dem jeweiligen Gast hören werdet. Da werden wir uns in Zukunft ein bisschen Flexibilität selbst erlauben. Und das natürlich jetzt aber auch an euch, der ganz große Aufruf. Ich weiß, ihr seid schon wirklich fleißig teilweise dabei und macht Vorschläge, Themenwünsche mit ganz konkreten Personen teilweise sogar. Schickt sie uns, bombardiert uns mit Vorschlägen. Ja, also was für Themen wünscht ihr euch, was für Personen wünscht ihr euch, was haben wir noch nicht irgendwie thematisch abgedeckt. Biodiversität ist ja wirklich so ein Riesenfeld, irgendwie Naturschutz, Artenschutz. Wir sind da total offen, schickt uns eure Vorschläge, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, jeweils über Instagram oder eben auch über unsere E-Mail-Adresse podcastnatur2.0@googlemail.com. Und ich würde sagen, wir freuen uns. Wir haben schon ein tolles Line-up irgendwie mit zukünftigen GästInnen geplant. Und natürlich lesen wir auch eure Kommentare unter den bisherigen Episoden, die rausgekommen sind und unter den bisherigen Folgen. Also da werden wir sicherlich auch nochmal ein, zwei Wünsche erfüllen können in den nächsten Monaten. Und wir freuen uns natürlich ganz doll weiterhin über euer Feedback, über Vorschläge und hoffen, dass ihr euch auch schon, genau wie wir, auf mehr Gästinnen-Folgen freut.
So sieht's aus. Ich freue mich da, wie gesagt, sehr drauf, weil mir das auch viel Freude bereitet hat und ich auch schon Lust habe, wirklich, wirklich zu streuen. Also ich habe so viele Ideen auch schon an Perspektiven, die man eigentlich mal zeigen muss und die mal eine Stimme brauchen. Und wir freuen uns da wirklich nach wie vor immer über eure Zusendung und in vielen Fällen freuen sich da auch die Personen, die hier gewesen sind, eigentlich drüber. Also das heißt, ihr könnt auch gerne immer ganz persönlich direktes Feedback bei den einzelnen Personen auch da lassen, weil das hat bisher den Leuten auch immer sehr gut gefallen, mal zu hören, wie ist das denn überhaupt angekommen? Was haben sich die Leute überhaupt dabei gedacht, als ich vielleicht mal Thema XY kritisch angesprochen habe? Und das finde ich eigentlich auch sehr schön und ja, freue mich da auf jeden Fall drauf. Also wir bleiben euch erhalten, aber wir werden das Konzept ein wenig anpassen.
So kann man sagen. Also in dem Sinne, Jubiläumsfolge, gut zu Ende gebracht. Und wir sehen uns und hören uns vor allem in 14 Tagen wieder mit Gast.
So sieht's aus. Und ihr könnt wie immer natürlich uns eine Bewertung dalassen. Folgt und abonniert uns natürlich gerne überall, wo ihr das könnt. Und wir freuen uns über eine positive Bewertung, so dass wir auch mal in den Feed von anderen Menschen gespült werden. Bislang sieht das aber sehr schön aus und wir freuen uns da zum einen über eure Zuschriften, zum anderen, dass wir viele von euch immer wieder mal treffen und durch Zufall irgendwo begegnen, egal ob das auf einer Tagung ist, ob man irgendwo unterwegs ist oder, ich hatte das Jana auch schon mal erzählt, ob man einen behördlichen Termin hat und dann einfach doch mal fernab der inhaltlichen Dinge, die man hat, zwischendrin irgendwie in einer kleinen Pause oder so darüber spricht, was an Thema XY vielleicht ganz spannend war, irgendwie im Podcast. Das sind sehr schöne Erlebnisse, über die ich mich sehr freue. Und ja, damit sage ich auch bis zum nächsten Mal mit Gast.
Bis zum nächsten Mal.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.